Ein 16-jähriger Whisky muss mindestens 16 Jahre im Fass reifen. Gleiches gilt für alle anderen Whiskys mit Altersangabe. Sind aber genug alte, hochwertige Fässer da, dürfen die natürlich auch mit rein. Der Whisky wird ja dadurch kraftvoller, aromatischer und meistens besser. Im Interview unterhalte ich mich mit Michael Gradl darüber, warum dies immer weniger der Fall ist, also warum einige Whiskys kaum mehr alte Fässer bekommen. Du erfährst zudem, was hinter dem Hype um Virgin Oak Fässer steckt und was diese mit einem Whisky machen. Michael ist hierfür aus meiner Sicht der perfekte Ansprechpartner, da er nicht nur einer der Köpfe hinter der bekannten Messe Whisky Village ist, sondern den Markt schon seit vielen Jahrzehnten beobachtet. Willkommen zum Whisky Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bist du Fan rauchiger Whiskys und möchtest noch tiefer in die schottische Whisky-Szene eintauchen, dann haben wir etwas für dich. Von Samstag, den 5. bis 12.3. kannst du dich in unserem Online-Kurs Inside Islay einschreiben. Du hast dann lebenslang Zugang zu den Lektionen, die dir helfen, mehr Aromen in einem rauchigen Whisky zu finden und neue Details über die Destillerien von Islay zu entdecken. Mittlerweile haben an Inside Islay schon mehrere hundert Whisky-Fans teilgenommen. Und nach Abschluss des Kurses erhältst du ein Zertifikat, das dir deine Kenntnisse in Sachen rauchigen Whiskys bescheinigt. Falls du dich nun fragst, ob Inside Islay etwas für dich ist, probier es einfach gerne mal aus. Du hast nämlich ein 14-tägiges Rückgaberecht. Geh einfach auf insideislay.de bzw. folge dem Link in den Shownotes dieser Episode. Und dann beginnt für dich eine mehrstündige Reise zu den spannendsten Whiskys, die es gibt. Lieber Michael, schön, dass wir ja heute mal wieder für die Podcast-Folge zusammenkommen. Ist jetzt schon wieder fast ein halbes Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Also nochmal vielen Dank, dass du dir heute wieder mal die Zeit für mich nimmst und ein paar Fragen im Interview beantwortest.
Ja, lieben gerne. Bist ja auch ein toller Gesprächspartner. Also da fühlt man sich auch sicher. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt die Technik-Freaks. Aber bei dir läuft es so schön und da macht es auch Spaß zu reden.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Du, Michael, gerne. Ich habe kürzlich mal bei meinen Tasting Notes die einzelnen Fässer angeschaut und also die ganzen Fässer, die bei den jeweiligen Scotch Whiskys verwendet werden. Und da ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren immer häufiger Virgin Oak zum Einsatz kam. Also ja, Virgin Oak ist ja quasi nichts anderes als neue ausgebrannte Fässer, also quasi dasselbe, wie die Bourbon-Industrie schon seit jeher macht. Nur ja, mit Virgin Oak, mit einem neuen Begriff und den verwendet man halt jetzt in Schottland. Dasselbe, was die Bourbon-Hersteller machen, nur unter einem anderen Namen. Und dann habe ich im Internet gesehen, dass das US-Magazin Whisky Advocate darüber auch schon einen Artikel geschrieben hatte. Siehst du die Entwicklung auch, dass seit rund 10 Jahren bei Scotch immer mehr Virgin Oak zum Einsatz kommt?
Ja, der Not georgen. Das große Problem ist ja, ich muss auch meine ganzen Seminare umstellen. Früher hat man gesagt, der Schotte darf keine neuen Fässer verwenden. Das liegt nicht an der Geizigkeit der Schotten, sondern einfach an dem, dass kein Eichenholz in Schottland mehr zur Verfügung stand, neues. Ja, seit dem Hadrianswall, wo die Römer alles abgeholzt haben, gab es ja kein Eichenholz mehr oder sehr, sehr wenig. Und dann wurde es ja per Gesetz ja verboten, dass neue Fässer verwendet werden. Ja, heute, das Gesetz gibt es immer noch, aber keiner nimmt es so richtig mehr ernst, der Not gehorchend. Du musst heute schauen, dass du Fässer herkriegst, die qualitativ gut sind. Und da der Durchsatz gewaltig ist und ja, du auch sehr schnell aus einem Virgin Oak ein gebrauchtes Fass machen kannst. Das heißt, du gehst her und lässt es da, was weiß ich, 3 Jahre dann liegen, haust das raus und dann den richtigen Whisky dann da rein, ist es eigentlich legitim. Wie gesagt, ich glaube, dass Schottland selber nicht ganz glücklich ist, wegen den Hölzern, wenn es um Scottish Oak geht. Ich wüsste aber nicht, wer alles Scottish Oak hat. Ich glaube, englische Eiche hatte jetzt Loch Lomond mal, aber du liest doch sehr, sehr wenig. Das kommt erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Real Scottish Oak Cask, ja. Das ist dann so, wie heißt das japanische Fass, wie heißt das?
Misonara, meinst du?
Sowas, ja, wo du dann gleich einen vierfachen Preis verleihen kannst. Ich glaube, wir kriegen das in Schottland auch hin nächstes Jahr, aber erst jetzt haben sie genug andere Sorgen, dass es dann heißt, matured in a Scottish Oak Cask. Ja, ja, ist jetzt da und ich müsste mal nachschauen, was diese Scottish Whisky Association dazu sagt, weil so wie ich weiß, war es ja bis jetzt nicht erlaubt, neue Fässer zu nehmen. Aber wie du schon sagst, es kommt eigentlich immer mehr, dieses Virgin Oak. Ich sage jetzt einmal, es ist eine Notlage, die entstanden ist, wo man sagt, du, wir kriegen keine Sherryfässer mehr, wir kriegen keine Weinfässer mehr, gute. Also nehmen wir lieber gute, frische Eichenholzfässer wie schlechte Weinfässer oder schlechte Sherryfässer.
Was hältst du grundsätzlich so von der Aromatik von Virgin Oak mit Einfluss auf Scotch Whisky, also auf Single Malt?
Es ist ein neuer Weg, sage ich jetzt einmal. Es ist eigentlich ein Weg, den die Amerikaner, wie du schon gesagt hast, schon lange beschreiten, wie die Iren auch schon lange beschreiten. Du hast halt mehr Holzeinfluss, du hast mehr Vanille, du kannst mit diesen Fässern sehr schnell spielen, sage ich jetzt einmal. Du kannst also ja dreijährige Whiskys rausbringen in einem Virgin Oak, 3 Jahre, langen vollkommen aus. Wie gesagt, wir kennen es ja vom Amerikaner her, dass der sagt, nach 3 Jahren ist mein Whisky in einem frischen Eichenholz fertig. So ist es hier eigentlich auch. Und die Leute haben sich daran gewöhnt, dass 3-jährig normal ist oder 4- oder 5-jährig, ja, siehe Artbeck, wie sie alle heißen, die bringen jetzt alle 5-jährige Whiskys raus. Also der Verbraucher oder Kunde hat sich an diese niedrige Jahreszahl gewöhnt und dann kann man auch mit solchen Fässern arbeiten.
Also neue Fässer, also jetzt Virgin Oak liefern ja, du hast es gerade angesprochen, liefern in kurzer Zeit sehr viele direkte Aromen und, was natürlich auch dazu kommt, auch intensive Farbe. Und klar, jetzt manche verwenden jetzt Virgin Oak nur zur Nachreifung oder in Kombination mit anderen Fässern, aber passt das überhaupt zu Single Malt Scotch, wenn man bedenkt, dass dieser relativ leichte, grazile Charakter eigentlich seit jeher in gebrauchten Fässern reift, also Ex-Bourbon, Ex-Sherry, weil wenn ich Bourbon anschaue, da habe ich ja einfach durch die Mash Bill, also durch die Getreiderezeptur, häufig ja schon einen sehr, sehr intensiven Gegenpart zu diesem Fass. Das habe ich ja bei Scotch in dem Sinne, also einer Maische basierend auf Malz, nicht so stark.
Ja, es wird ein neuer Whisky kreiert. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, wo ich sage, die kennen es dann gar nicht anders. Also gibt dem Ding jetzt noch 5 Jahre eine Chance. Dann haben wir jetzt so 10 Jahre hinter uns, wo die Leute sagen, ja, ist doch ganz normal. Ja, also wer hat in den 80er Jahren Single Malt Whisky gewollt? Keiner, weil jeder sagt, ich kann es nicht trinken, ist viel zu viel Malz. Wir wollen unseren schönen Blend haben. Und ja, Glenfiddich war damals der Erste, der einen Single Malt auf den Markt brachte, wo es ja in dem Whisky-Bereich ein großes Aufgeschrei war, sowas kann man so ja gar nicht trinken, das ist viel zu kräftig und. Ja, heute Single Malt Whisky ist nicht mehr zu kräftig, im Gegenteil, der Blend ist zu leicht geworden, also das hat sich auch hier total geändert.
Virgin Oak liefert ja eigentlich auch genau das in Reinform, wo viele Destillerien auch seit vielen Jahren hinsteuern, also intensive Farbe und du hast es vorhin schon angesprochen, viel Vanillearoma. Das begeistert die Masse und das lässt sich auch in großen Mengen verkaufen. Sind da Virgin Oak Fässer dann deiner Meinung nach eine Bereicherung für den Markt oder, ja, wenn man so die Szene der letzten Jahre anschaut, eher ein Symptom der aktuellen Whisky-Industrie?
Das kann man jetzt ja sehen, wie man will. Es ist eine Bereicherung, es ist auch eine Notdurft, sag ich mal, oder eine Notlage, wenn du siehst, was für Fässer zurzeit unterwegs sind. Da schießen die ab und zu die Tränen in die Augen, weil es einfach keine Qualität mehr ist. Es hat sich ja alles verzehnfacht, sage ich jetzt einmal. Die Eichenwälder haben sich nicht verzehnfacht, die tollen Fässer haben sich auch nicht verzehnfacht. Man muss neue Wege finden. Ja. Und ist das bestimmt auch ein Weg, wo man sagt, ja gut, es ist nicht, wo du jetzt einen alten Whisky-Trinker vom Ofen hervorholst, der liebt seine schönen Sherry-Fässer, er liebt seine Ex-Bourbon-Fässer, er ist vielleicht noch mit einem Süßweinfass zufrieden, aber dann ist auch Schluss. Also Virgin Oak ist eine neue Ära, die bestimmt genügend Kunden findet und ich sage mal, in 5 Jahren reden wir da gar nicht mehr drüber, dann ist es vielleicht sogar Standard, weil was will Spanien noch machen? Wollen die noch mehr Sherry-Fässer produzieren? Wie sollen sie das machen? Der Sherry-Absatz ist nicht mehr da. Wir haben dieses Jahr das erste Mal auf der Village einen Sonderstand mit Sherry, dass die Leute mehr Sherry trinken, weil wenn sie mehr Sherry trinken, das ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung oder eine Hoffnung, aber wenn sie mehr Sherry trinken, kriegen wir wieder gute, qualitativ hochwertige Sherryfässer und nicht industriell schnelle Brüter. Ja, dann bleibt da nicht mehr viel anders übrig. Was willst du noch machen? Holzfass brauchst du, ein Eichenholzfass. Ich schätze mal, dass wir in ein paar Jahren auch von dem Eichenholzfass weggehen und der Schotte auch Fässer erlaubt, ob es jetzt Kirschholz ist oder sonstige, wie sie es in Deutschland ja auch schon verwenden, dass man auch hier diese Alternativen freigeben wird und somit natürlich komplett neue Geschmacksaromen entwickelt. Und, wie du schon gesagt hast, ich krieg schnell Geschmack rein und ich krieg schnell Farbe rein. Und es ist ein Phänomen, wenn die Leute auch immer in den Laden kommen und sagen, Farbe ist mir total egal, interessiert mich. Ui, ist der schön dunkel, was ist denn das für einer? Ja, es wirkt trotzdem hinten im Kleinhirn sitzt so ein kleines Männchen, die sagt, wenn er dunkel ist, kauf ihn. Ja, und das haben wir immer noch.
Aber wenn du jetzt sogar schon so weit prognostizierst, dass die Whisky-Industrie vielleicht sogar irgendwann sogar dieses Bollwerk Eiche sogar aufgibt für neue Hölzer. Und ja, man jetzt sogar sieht, dass die schottische Industrie sogar auf Virgin Oak, ja, auf den Zug mit aufspringt, was die Amerikaner mit Bourbon und Rye sowieso schon immer machen. Ist das dann auch im Hinblick auf Forstwirtschaft und auf den Bestand von Eiche, von erster Linie natürlich Weißeiche, ja, ein Problem? Weil ich höre jetzt zum Beispiel auch von großen Marken, wie jetzt zum Beispiel Jack Daniels, die einen Wahnsinnsbedarf nach Weißeiche haben, dass sie zwar nachhaltig produzieren und so weiter, aber wenn ich mal bedenke, dass so eine Weißeiche, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die ist ja so seit nach 80 Jahren oder so schlagreif, dass man sie quasi ernten kann. Und ein Whisky ist nach 4 Jahren reif. Also da liegt ja schon eine riesen Diskrepanz. Also steuern wir da auch ein bisschen so auf einen Mangel an Eichenholz hin?
Ja, natürlich. Ich sage das, oder mich wundert es eigentlich schon seit 5 Jahren. Wie gesagt, die Zahlen explodieren. Man redet heute nicht mehr über 100 Fässer oder 1000 Fässer. Heute hat man auch in so einem Lager mal schnell oder in so einem Gebiet 1 Million Fässer rumliegen. Ja. Also es ist der Wahnsinn, was eigentlich gefordert worden ist. Und wie du schon sagst, Eiche wächst nun mal nicht in 3 Jahren. Sie braucht länger. Und je länger sie wächst, desto schöner ist es eigentlich auch, desto härter wird es, desto widerstandsfähiger wird es. Es ist eigentlich nur gut, wenn ich alte Eiche hernehme. Und ja, die muss sich mal erholen, die muss jetzt auch wachsen. Und du kannst jetzt irgendwo nicht mehr einfach schnell ernten. Du hast auch keine Möglichkeit, diese Eiche oder der Eiche zu sagen, Mensch, wachs schneller, ich brauche dich jetzt oder morgen. Ja, sondern die Eiche wächst und irgendwann ist es soweit und dann wird sie geerntet oder abgesägt und verwendet. Das geht ja nicht so schnell. Und wie gesagt, Virgin Oak ist jetzt schon ein Weg dahin, wobei wir immer noch über Eiche reden. Ja, aber der Tag kommt, also meine ich wenigstens, dass Schottland hier die Gesetze lockern muss und sagen, gut, lass uns probieren. Das erste werden dann irgendwelche Experimental Editions werden, wenn das Gesetz das zulässt. Ja. Und wenn man dann merkt, dass der Verbraucher sagt, du, das ist gar nicht einmal so schlecht. Also wir sehen es in Deutschland, da wird der Kirschholz und was der Geier, was alles für Hölzer genommen. Wenn das in Schottland gut ankommt und warum nicht? Also ich finde jetzt das nicht als fatalen Fehler. Es ist der Not gehorchend. Der Kunde oder Verbraucher versteht's. Bevor ich eine billige Eiche nehme, nehme ich lieber ein hochwertiges Kirschholz, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die neue Generation Whisky wird sagen, ja, du ist was Neues, aber schmeckt doch trotzdem, warum nicht? Ne? Man hat halt nicht diese Erfahrungen da drauf, aber du siehst, das geht ja sowieso alles viel schnelllebiger. Auch Virgin Oak kam, da hat sich ja nie einer aufgeregt, dass das da ist. Ja, das war da und man kauft und gut ist.
Also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich habe mir eigentlich nie so wirklich Gedanken gemacht über das, was du gerade gesagt hast, mit, dass die Scotch Whisky Association oder die schottische Whisky-Industrie als Ganzes da mal Eiche aufweicht für neue Hölzer. Aber klar, wenn man jetzt bedenkt, dass so junges Eichenholz, was jetzt frühestens geschlagen werden kann für neue Fässer, für Virgin Oak Fässer, dass das in den 1940ern circa gepflanzt wurde. Und das, ja, ja. Und da sprechen wir von einem jungen Eichenbaum. Das sind halt Dimensionen, so lange reift auch ein normaler Whisky nicht.
Ja, und ich glaube, dass man hier den Kunden schon so weit bringen kann in Zukunft, wie gesagt, erst bei eben unter dieser experimentellen Schiene, wenn man sagt, gut, Holz ist Holz, da werden mich jetzt wieder viele erschlagen, aber es ist ein Holz, wo man drin lagern kann, wo der Whisky Reife bekommt, wo er eine andere Reife bekommt, einen anderen Geschmack, eine andere Farbe, und vielleicht kommt beim Kirschholz mehr dann dieses Rostrote raus, ja. Ich weiß, irgendwas kommt dann da bestimmt, oder vielleicht kommt auch noch nachhaltiges Holz, weiß der Geier, was man da alles tun kann. Aber ich glaube, man kann da was tun. Und ich meine auch, dass das früher oder später kommt, es auf alle Fälle.
Im Hinblick auf die Entwicklung hat ja 2019 die Scotch Whisky Association, also der Lobbyverband der schottischen Whiskybrenner, hat ja quasi schon ihre Regularien zur Whiskyherstellung überarbeitet und ja dadurch neue Fasstypen für Whisky erlaubt. Das sind ja jetzt neben neuen Eichenfässern und den alten Bekannten wie Bourbon oder Sherry, gibt es jetzt auch ganz neue Varianten. Also sowas, also zumindest die vorher Genussmittel enthielten, die traditionell auch in Eichenfässern reiften. Also zum Beispiel Tequila, Calvados oder Shochu. Was aber nicht erlaubt ist, sind zum Beispiel Gin-Fässer oder zum Beispiel auch Fässer, in denen zuvor Destillate aus Steinobst wie Kirsche, Aprikose oder Pflaume daran lagern. Was meinst du, wie sich das in den kommenden Jahren auf das Whisky-Angebot auswirken wird? Also diese konkrete Änderung jetzt auch hinzu, zum Beispiel Tequila, Calvados und so weiter?
Also ich sage jetzt mal, auch das wird sich früher oder später egalisieren. Natürlich müssen Gesetze da sein, dass man sagt, gut, da hat sich einer jetzt Gedanken gemacht über die ganze Sache. Das Fass darf man nicht nehmen, weil Steinobst Blausäure bla 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 enthält, irgend sowas in der Richtung. Ja. Aber ich glaube, das sind nur so kleine Vorschübe, die man macht, damit man sagt, gut, die haben sich Gedanken gemacht. Nicht jedes Holz ist nehmbar. Ich sage, es reguliert sich von selber, wenn eine Destille solche Fässer hernimmt und der Whisky danach nichts taugt, dann kauft ihn auch keiner. Und wenn keiner kauft, werden sie diese Fässer auch nicht nehmen. Wir hatten das ja mit Calvados-Fässern auch immer so. An Calvados-Fässer hat sich keiner so richtig herangetraut, weil du immer durch dieses Fass so einen leicht muffigen Charakter reinbringst. Ja? Und das war halt der, den die Leute nicht unbedingt so gerne gewollt haben, dieses Muffige. Ja? Also hat sich der Markt reguliert. Such mal, Calvados-Abfüllungen sind relativ rar und selten, hat bestimmt einen Grund. Und ich glaube, auch so wird sich der Markt in der Zukunft auch regulieren. Der Jungs, wir bleiben bei unseren Holzfässern, ne? Und ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Es soll nicht gesundheitsschädlich sein. Es ist klar, dass die Gesundheit da im Vordergrund steht oder Hygiene im Vordergrund steht. Aber ich glaube, dass wir in 5 Jahren auf alle Fälle ja alles haben, was möglich ist oder erlaubt ist, wie es halt in Deutschland auch schon ist.
Also die Änderung bzw. die Öffnung der Regularien, die wurde ja auch damit begründet, dass man in Schottland als Whisky-Nation jetzt ja nicht als eingestaubt gelten möchte oder als rückständig, während andere Märkte sich weiterentwickeln. Weißt du, auf was die da angespielt haben? Also gibt es so Regionen, bei denen ja du der Meinung bist, die sind besonders progressiv und kreativ, was die Whisky-Herstellung angeht?
Nee, ich glaube, dass es der Druck der Hersteller war, der Whisky-Distillen. Also, wir kriegen keine Fässer mehr her, qualitativ hochwertige. Lasst uns da irgendwas tun, weil wir müssen ja, es wird ja produziert, Tag und Nacht in der Zwischenzeit. Ich glaube, so am Tag an die 80 Stunden wird da produziert bei denen. Die tun ja wie die Wilden alle. Ich habe oft im Laden das Problem, dass ein Kunde kommt und sagt, hast du schon was von der und der Distille? So, du, die gibt's doch noch gar nicht. Doch, doch, die ist schon gebaut. So, ja, dann warten wir erst doch 3 Jahre. Also es kommt ja bald täglich eine neue Destille oder wöchentlich ein neuer Bauantrag rein. Ich glaube, dass der Druck von der Industrie auf diese ganzen regulierenden Gruppen gekommen ist. Also Jungs, besorgt uns gescheite Eichenholzfässer oder gescheite Sherryfässer, machen wir weiter. Und wenn ihr das nicht könnt, bitte löst hier endlich mal hier diese strengen Regularien. Man geht weg von der Geschichte und horcht der Not zu und sagt, du, wir brauchen Fässer, es nützt ja nichts. Also lass uns das tun. Es weiß, wie gesagt, den einzigen Grund, den ich kenne, warum nur Eichenholzfässer verwendet wurden, war eben dieses, es gibt keine und wir wollen keine Fremdkulturen in Schottland anbauen. Vielleicht wachsen sie auch nicht, ich weiß nicht. Und so wurde es uns eigentlich immer erzählt, dass es heißt, wir wollen keine Eichenwälder mehr anpflanzen, also sollen sie gefälligst gebrauchte Fässer nehmen. Aber wo kriegst du heute gebrauchte Fässer noch her? Gute. Wird ja auch immer weniger. Und drum schätze ich, dass sie das gelockert haben und zu schauen, so, wie reagiert der Verbraucher? Verbraucher hat relativ gelassen drauf reagiert. Virgin Oak ist einfach, ja, gibt's halt jetzt, ja. Also wir haben im Laden nie gemerkt, dass der Kunde sagt, oh, das kann man nicht trinken, das sind ja frische Eichenholzfässer. Es läuft. Und ich glaube auch der nächste Schritt zu anderen Fässern hin, ich bin jetzt da etwas schlecht, ich weiß jetzt nur, Kirsche kann man nehmen, also halt Harthölzer, ne? Glaube ich, lässt nicht mehr so lange auf sich warten.
Aber gibt es so konkreten Markt, wo du sagst, die sind da deutlich experimentierfreudiger als Schottland? Oder lohnt es sich mal hinzublicken, weil die Whiskys spannend sind?
Naja, jetzt der deutsche Markt, da eben diese Einschränkungen nicht hat, experimentiert mit allen möglichen Fässern, wo man immer schaut, die nehmen ja alle möglichen Hölzer her. Man hat am Anfang in Deutschland angefangen, den schottischen Whisky zu kopieren, wo man sagt, Jungs, braucht ihr nicht, ihr seid eigenständig, nehmt extra andere Fässer, nehmt mal keine Eichenholzfässer oder mischt Eichenholz und Sherryfass, also beim Elchwhisky weiß ich jetzt, dass der verschiedene Kirschholzfässer geht andere Wege, macht was Neues und es ist eigentlich keiner böse drum. Es ist ein Geschmack entstanden, der hat sich jetzt in Schottland, in Deutschland leichter getan, weil ja ein neuer Geschmack kreiert wurde durch die deutschen Whiskys. Also jetzt reden wir wieder 10 Jahre zurück. Ja. In Schottland redet man von 100, 200, weiß der Geier was, Jahre. Da wird es etwas schwieriger werden, aber ich glaube, wenn da was kommt im Experimental, also ich kann mir jetzt vorstellen, Octomore Punkt 4 zum Beispiel, dass man sowas einmal probieren kann. Das ist ja diese Experimentiersache. Oder Aberfeldi, habe ich letztens auch was gelesen, Experimental-Fässer, dass man da mal was probiert. Aber dazu muss ich erst der Weg frei sein, also der gesetzliche Weg frei sein. Und ich glaube, dass sich das die nächsten paar Jahre lockert, wenn der Markt weiterhin so explodiert, wie er jetzt ist. Ja. Und der Schotte wird auch das nächste Problem haben. Er ist ja raus aus der EU. Was Transportprobleme sind, was Beschaffungsprobleme sind, hat er immer mehr. Also er müsste eigentlich jetzt ein heimisches Hartholz finden. Ganz gut vielleicht einmal an die Leute, die zuhören, wenn ihr was wisst, ruhig mal schauen, gibt es ein heimisches, ein schottisches Hartholz, das man verwenden könnte. Und ich glaube, das wäre der Obergag, wenn man sagt, so matured in a Scottish, weiß ich nicht, Baum. Läuft bestimmt. Dann haben sie auch das Problem des Imports ein bisschen los zurzeit, weil das ist ja chaotisch.
Wobei sie ja dann auch Gefahr laufen würden, dass einfach diese Kategorie oder diese Marke Scotch Whisky verwässert. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel heranziehen, was du gerade gesagt hast mit deutschem Whisky, es gibt durchaus hervorragende deutsche Whiskys, aber wenn man es jetzt mal als Ganzes betrachtet, fehlt ja diese Szene oder diese Industrie der deutschen Whisky, ja, der deutschen Whisky-Produzenten, fehlt ja so der Wiedererkennungswert. Also wenn du jetzt jemanden fragst, was ist deutscher Whisky oder woran zeichnet er sich aus? Also mir würde spontan jetzt keine Definition einfallen. Und je weiter du das öffnest, desto mehr Gefahr läufst du auch im Falle der Scotch Whisky Association, dass dieser Begriff, dieser klar definierte Begriff, was Scotch in der Welt bedeutet, immer mehr verwässert.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt, da brauchen wir einen Wirtschaftsweisen oder einen Whisky-Spezialisten, der sagt, ja, aufpassen, lass es so, mach nichts mehr, sonst verwässert sich dieser Name Scotch Whisky oder er ist schon so gefestigt, dass man sagt, du, einen schottischen Whisky trinke ich. Ja, das ist genauso, wenn man, ja, Oktoberfestbier trinke ich, egal wie es ist. Es ist ein Oktoberfestbier, sage ich jetzt mal, weil der Name sich schon so gefestigt hat. Ist eine gute Frage. Da bräuchte man jetzt einen Wirtschaftsweisen oder einen, der in eine Glaskugel schauen kann und sagt, du, wenn wir es öffnen, wie schaut's aus? Ich meine von meiner Seite aus, dass irgendwann jetzt mal solche Experimentier-Whiskys kommen, wo man auch ganz groß vor Discussion Only, also viele bauen ja schon vor, die hier schon spielen mit dem Namen vor Discussion Only oder Experimental oder irgend sowas in der Richtung, wo man einfach sagt, probieren wir es einmal. Schauen wir mal, was die Leute sagen draußen. Wie reagieren sie drauf? Reagieren sie absolut hässlich, weil sie sagen, das ist kein Scotch Whisky mehr, das ist kein Single Malt mehr? Oder die sagen, du, das schmeckt doch gut, warum nicht? Solange die Tradition gewahrt wird, also die Herstellung des Whiskys normal wird und nicht mit, weiß ich nicht, genmanipulierten Gerste oder Plastikhefe, weil mir fällt jetzt da nichts ein. Also wenn der Grundsatz hier nicht kaputt gemacht wird, ist eigentlich die Endlagerung wurscht. Ja. Entstanden ist ja die ganze Fasslagerung eigentlich nur der Not gehorchend, weil man ja früher sehr Tonkrüge gehabt hat und die einen ständig kaputt gegangen sind beim Transport. Und so kam man ja eigentlich überhaupt auf diese Holzfässer. Da muss auch du, da gehen uns die Fässer oder beziehungsweise beim Transport die Ware nicht kaputt, wenn wir sie in Holzfässern lagern. Der Effekt, er wird schöner, er wird besser, er brennt mir keine Löcher mehr in die Strümpfe, er kriegt auch eine schöne Farbe, kam er dann erst mit dem, dass man es gemacht hat.
Also ich muss auch sagen, also wenn man jetzt weltweit gerade so die Whisky-Entwicklung anschaut, da gibt es generell sehr, sehr viele schöne Experimente. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt letztens von einem Whisky aus dem Libanon erfahren, Arthur, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die haben jetzt leider noch keinen offiziellen Shop und ich habe bisher leider auch noch keinen Whisky von denen probieren können. Ich hatte aber letztens mit dem Distillery Manager von denen Kontakt und er meinte, dass in Kürze auch eine Abfüllung exklusiv für Deutschland rauskommen soll. Und das Interessante bei denen ist, dass die hauptsächlich in Libanon-Eiche reifen. Also es ist was wir hier eigentlich, sowohl die deutsche Whisky-Industrie als auch die schottische eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die aber von der Aromatik her und vom Tanningehalt sehr so an diese traditionelle europäische Eiche ranreichen soll. Also wenn man sich da so öffnet, was die Whisky-produzierenden Länder angeht, glaube ich, kriegt man da generell jetzt schon sehr, sehr viele spannende Experimente mit.
Ja, und wie gesagt, das sind die Wege, da wo jetzt ich wieder sage, da scheue ich mich davor. Ich bin so ein, ja, noch so ein alter Knochen. Ich liebe irische Whiskys, ich mag schottische Whiskys. Warum? Weil ich schon immer mit denen gearbeitet habe und alles, was außerhalb Schottland und Irland ist, ist nicht ganz so meine Welt. Die sind genauso prima, die sind genauso toll. Australien, wo du hinschaust, die machen alles leckere Whiskys und tolle Whiskys und haben auch die Erfahrung. Aber es ist halt für mich, ich verstehe unter Whisky immer Schottland. Es ist genauso, wie ich sage, Grappa, weiß ich genau, wo ich hinschauen muss. Beim Grappa schaue ich nicht nach Deutschland und nicht nach Schottland und nicht nach Irland, sondern der italienische Grappa. Ne? Ich glaube, der ist sogar geschützt, weiß ich jetzt gar nicht. Oder wenn ich Geneva höre, bestimmt können das Deutsche auch, aber ich lege den halt in ein Land da, wo er herkommt, wo ich sage, oh, da schmeckt er mir besonders, ja. Und ich glaube, beim Whisky ist es ähnlich. Es wird immer der schottische Whisky voran da sein. Und wenn einer was auf sich hält, wird er einen schottischen Whisky haben, wie einen französischen Cognac. werden jetzt die Haare sträuben. Aber es sagen halt viele, wenn sie was Gutes wollen, kaufen sie einen französischen Cognac. Es gibt ja nur französischen Cognac. Aber der Weinbrand ist halt die zweite Wahl. Der ist bestimmt genauso gut. Ein Herr Asbach kann das bestimmt genauso gut wie ein Franzose, ne? Aber es ist halt so, das passt halt in das Land rein. Und ich glaube, das ist jetzt immer wieder bei den Fässern noch das große Problem, was sie haben, Traditionen bewahren. Aber ich meine, man sollte Traditionen bewahren in der Herstellung. In der Endlagerung würde ich mich öffnen, weil, wie gesagt, es wird die Zukunft sein. Man kann es begründen mit den Sachen, Jungs, wo sollen die Eiche noch herkommen? Lieber nehme ich ein tolles Kirschholz wie eine schlechte Eiche, weil sie zu kurz gewachsen sind oder mit Düngern überdüngt worden sind, damit sie schneller wachsen. Ich glaube, ein bisschen Aufklärungsarbeit und das Ding läuft, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich denke auch in Irland genauso, aber vor allem in Schottland ist auch die ganze Historie, die ganze Mystik mit dabei. Und da, ja, das ist einfach so mit Whisky total verwoben. Man schaut sich die ganzen Ruinen an. Man kriegt Geschichtsführungen von vor 100 Jahren. Ich denke, da schwingt einfach sehr, sehr viel mehr mit als einfach nur ein reines flüssiges Genussmittel bei Scotch. Weil wir jetzt auch gerade die Regelung der Scotch Whisky Association angesprochen haben, was aus meiner Sicht leider immer noch nicht verboten ist, ist die Verwendung von Zuckercouleur, also künstlichem Farbstoff, wobei man auch sagen muss, dass die Verwendung davon ja immer mehr zurückgeht. Wir hatten letztens zum Beispiel im Alpha Spirits Whisky Club einen großen Artikel, der sich kritisch mit den aktuellen Entwicklungen der Whisky-Szene beschäftigt hat. Da hieß es, dass zwar immer weniger Zuckercouleur im Einsatz ist, viele Kunden aber immer noch nach Farbe kaufen. Und daher kommt es dann häufig statt der Färbung mit Zuckercouleur zu Nachreifungen in Fässern, ja, die dann statt Zuckercouleur viel Farbe abgeben. Also manche Pedro Ximénez-Fässer aus europäischer Eiche zum Beispiel. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, früher war alles besser. Also im Gegenteil, heute verwendet man dann wenigstens Fässer, die auch aromatisch noch Einfluss haben. Aber kommen Whiskyhersteller dann eigentlich gar nicht umhin, die Farbe ihres Whiskys zu optimieren heutzutage?
Es ist so, es ist halt das leichtere Verkaufen für alle Seiten. Und es kommt immer darauf an, wer es verkauft. Wenn ich ein Geschäft habe, wo ich reden kann, ist es gut. Habe ich aber einen, sag mal Edeka zum Beispiel, wo sich einer um den ganzen Markt kümmern muss, der hat jetzt nicht diese Zeit, dem Kunden zu erzählen, dass eine helle Ware genauso gut sein kann. Im Laden kann ich's. Wir hatten jetzt Fässer aus Spanien, jetzt nagel ich mich fest, die haben keine Farbe abgegeben. Es waren Sherry-Fässer, wüsste ich jetzt nicht, war jetzt zu spontan, müsste ich nachschauen. Die haben keine Farbe abgegeben, aber der Geschmack war da, der war richtig prima, der hat richtig satte Sherry-Noten drin gehabt, aber eben keine Farbe. Den kannst du ums Verrecken, hätte ich bald gesagt, ums Verrecken nicht in einen Shop reinstellen, wo keiner ist, der es erklärt. Ja? Du musst den Kunden das erklären und musst ihn probieren lassen. Das ist das Nächste. Und genauso war es bei uns auch, weil die Leute sagen, nee, oh, da ist ein Dunkler, nehme ich den, warte doch mal ab, den probierst du jetzt mal, mach die Augen zu, probier ihn und sag mir, was du schmeckst. Ja? Und dann hat es auf einmal gesagt, wow, der ist ja richtig gut. Sag ja, und jetzt mach die Augen auf und jetzt wirst du enttäuscht sein, weil du keine dunkle Farbe siehst. Weiß nicht, ob es deine Zeit schon war. Meine gab es mal. Es gab mal ein weißes Pepsi vor.
Pepsi Crystal, glaube ich. Crystal hieß es, glaube ich.
Genau, ja, heute darfst du nichts mehr mit Christel sagen, aber früher war das noch etwas anderes, ja. Ja. Und es kam auf den Markt, aber keiner hat's getrunken, weil das gefehlt hat. Der Geschmack war eins zu eins der gleiche wie das Dunkel, aber die Leute wollten es nicht, weil man immer den Kunden geimpft hat. Beim Whisky sind wir jetzt wieder, dunkel und alt ist teuer. Und das ist noch in den Köpfen der alten Leute drin. Die alten Leute haben es natürlich den jungen Leuten so übergeben. Kauf was Schönes Dunkles, wirst sehen, das ist viel besser wie das helle Zeug. Ja? Und das müsste man rausgehen. Aber das ist Aufklärungsarbeit, wo man einfach mal sagt, so, Sherry ist toll, ist prima, macht Spaß. Aber wir sind jetzt langsam so weit, dass wir Sherry-Bomber produzieren, wo man ab und zu denkt, Bruder, ja? Du hast das Gefühl, wenn du einen Whisky trinkst, also so einen extrem dunklen Whisky, sage ich jetzt mal, den trinkst du und hast irgendwie das Gefühl, der Alkohol läuft links der Zunge und der Sherry läuft rechts der Zunge und die finden nicht zueinander, die vermählen sich nicht. Ja? Im Gegenteil, die bekämpfen sich sogar noch im Mund. Da merkst du, das waren so Schnellbrüter, wo man einfach gesagt hat, hier Schnellfarbe, Schnellreifung. Ja? Früher war es so, dass du einen Whisky getrunken hast und der war irgendwie harmonisch, da hat dieses Sherry schön dazugepasst zum Whisky. Das war irgendwie, die haben sich gesucht und gefunden und die waren zusammen, aber die sind nie getrennt im Mund gelaufen. Heute hast du oft den Effekt, dass du sagst, du, die laufen im Mund irgendwie getrennt. Und das ist genau das, was wir halt jetzt machen, dem Kunden folgen oder dem Trend aufspringen und sagen, schau, meiner ist noch dunkler. Du kennst die PPM, hatten wir mal eine Zeit lang, wie damals Supernova, die ganzen Sachen rauskommen. Da hat sich auch jeder meiner hat 5 PPM mehr, hast sowieso nicht mehr rausgeschmeckt, aber jeder hat hier den PPM waren eigentlich angeschubst und hat dann gemerkt, ui, ist doch nicht so gut. Und jetzt hat man das Gleiche mit den dunklen Fässern, wobei wir langsam im Laden den Trend erkennen, dass die Kunden sagen, du, nee, das ganz Dunkle muss nicht mehr sein. Auch andere Whiskys sind gut. Mal eine tolle Bourbon-Fasslagerung oder jetzt schon vielleicht in nächster Zeit der erste Virgin Oak matured. Wie du vorher schon gesagt hast, man braucht nicht lange in diesen Fässern. Es reift relativ schnell, siehe Amerika. Du kriegst auch eine schöne Farbe, nicht dieses Sherry-Schwarze, sondern einfach eine schöne Holznote, Honignote rein, dunkle Honignote. Du, vielleicht ist das eine schöne Sache. Das bedarf natürlich der Aufklärungsarbeit. Hurra, darum freuen wir uns, wenn endlich wieder Messen stattfinden, um dem Kunden zu sagen, Farbe ist nicht alles. Und darum hat man eben, und jetzt sind wir wieder beim Thema, sehr viel mit Zuckercouleur gearbeitet, um dem Kunden zu suggerieren, der Whisky ist teuer, weil er ist dunkel. Ne? Loch Lomond war da damals führend, mit Loch Du war er auch so ein Whisky, der war der Rabenschmatz, hat geschmeckt wie verbrennter Kaffee. Das war reines Zuckercouleur. Man geht ja schon zurück, aber der Druck ist halt immer noch bei der Industrie da. Schau, Okentoschen, ich habe letztes Mal einen Okentoschen Threeboot aus der Verpackung geholt. Das Ding ist jetzt rabenschwarz. Ne? Der ist so richtig dunkel geworden. Okay, hin steht mit Farbstoff drauf. Jetzt kann man sagen, haben Sie mehr Farbstoff verwendet oder haben Sie bessere Fässer? Das ist jetzt eine gute Frage, weiß ich nicht. Ja. Aber ich muss sagen, der Okentoschen Threeboot verkauft sich jetzt im Laden besser mit dem Hinweis, schau doch mal die Farbe an. Ja. Ist das nicht geil? Und schon wird es gekauft. Ja. Und dieser Druck lastet halt noch auf der Industrie und sie machen auch nichts dagegen, weil sie sagen, du, wenn es doch läuft, warum soll man es ändern? Ja. Das ist das Problem.
Ja, das sehe ich eigentlich genauso, weil letzten Endes das Henne-oder-Ei-Problem. Also wer macht den ersten Schritt, dass er sagt, ja, ich kaufe jetzt nicht mehr nach Farbe, dann, wenn das der Trend ist, dann wird die Industrie natürlich einen Teufel tun, dagegen zu laufen, sondern sie sparen sich halt dann das Zuckercouleur, wenn der Kunde ja dementsprechend auch nicht mehr so viel Wert auf dunkle Farbe legt. Aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht nur unbedingt ein Generationsproblem, sondern oder auch Generation von Whisky, sondern generell auch so ein farbpsychologisches Problem, weil zum Beispiel, wir würden ja auch, wenn es jetzt Gummibärchen sind, zum Beispiel rote Gummibärchen haben ja, beziehungsweise Gummibärchen mit Himbeergeschmack sind ja nur meistens rot. Wären die grün oder gelb, hätten wir extreme Probleme, da Himbeer zu erkennen. Das heißt, es ist auch, unser Unterbewusstsein steuert das ja schon quasi so, dass wir ja bis zu einem gewissen Punkt gar nicht anders können, als nach Farbe zu entscheiden. Dann wäre es halt, nur schön, wenn das halt nicht künstlich aufgepeppt wird mit Farbstoff, sondern vom Fass herkommt.
das ist halt das, und da gibt es bestimmt schlaue Leute, die diese Märkte beobachten und das Verbraucherverhalten beobachten. Und ich sage jetzt einmal, wenn wir in Deutschland oder in Europa anfangen und sagen, die dunklen Whiskys sind besser, zieht natürlich Asien nach. Ja? Asien zahlt dafür auch mehr. Also ich sage mal, Europa ist immer so der Startpunkt für die Asiaten. Wenn wir einen Trend setzen, wir, sage ich jetzt mal speziell Europa, dann haben wir den sehr schnell in Asien und die zahlen aber dann wieder besser. Ja? Wer hat früher in Asien einen alten Whisky? Die wollten alten Sake oder sowas, ja, aber doch nicht die alten Whiskys. Jetzt sind wir immer dahinter, diese alten Whiskys zu kaufen, stellen aber fest, ui, die können wir uns nicht leisten, weil wir mal so schnell über 100.000 Euro reden. In Asien tun wir uns da leichter und da wird's dann gekauft, ja. Vielleicht erleben wir das alle noch, dass wir irgendwann mal sagen, du, der Bourbonfassgereifte oder der Virgin Oak Whisky ist eigentlich der naturbelassene, der Naturgeschmack, sag ich mal so, der unverfälschte schottische Geschmack, ja. Und wenn's da mal einen gibt, der da drauf etwas mehr Wert legt und sagt, schau doch mal, denk dran, Racke, Rauchzart oder wie sie alle geheißen haben, der klare, reine Whisky. Damals hat man auf klar sehr viel Wert gelegt, ja. Heute willst du es unfiltriert haben, ja. Je drüber und je mehr drin rumschwimmt, umso interessanter wird er, ja. Also hier hat sich ja auch ein Markt geändert. Einen Blackadder Rawcast zum Beispiel hättest du vor 40 Jahren nicht verkaufen können. Da wärst du ins Gefängnis gekommen, weil du ja schmutziges Zeug verkaufst, ja. Heute ist es ein Qualitätsmerkmal, dass man sagt, oh ja, der ist unfiltriert, den will ich haben. Ne? Kältefiltration wird immer weniger, weil die Leute dieses Trübe haben wollen. Ne? Vielleicht kommt es bei den Fässern auch und schon sind wir wieder beim Thema Fass.
Was ja auch so lange Zeit so ein Thema war, waren ja No-Age Statements, also Whiskys ohne Altersangabe. Und vor allem bei Standarderfüllung habe ich jetzt zumindest so den Eindruck, scheint es, dass das Thema No-Age Statements langsam so zu Ende geht. Aber nach wie vor wird ja vom sogenannten Age Drift gesprochen. Also das heißt, bei einem zum Beispiel 16-jährigen Whisky können ja grundsätzlich ältere Whiskys enthalten sein. Nur das jüngste Destillat muss mindestens 16 Jahre alt sein, wenn dann auf dem Label auch das Alter 16 Jahre draufsteht. Nun steht ja jetzt aber der Vorwurf im Raum, dass manche Destillerien sukzessive die älteren Anteile in ihren Malts über die Jahre von Batch zu Batch reduziert haben. Das heißt, dass zum Beispiel der 16-Jährige, den ich gerade erwähnt habe, heute anders schmeckt als noch vor 10 Jahren. Gibt es einen Whisky, bei dem dir das mal aufgefallen wäre?
Ja, bei vielen. Fällt jetzt gerade ein Aberlauer Abonnat. Ein Lieblingswhisky von mir, den mag ich auch nach wie vor. Aber wenn du mal so ein altes Batch rauskramst und den probierst, wirst du sagen, wow, rund, angenehm, vollmundig, körperreich. Ja. Heute hast du ein Aberlauer Abonnat, wo so, ja, du, der ist gut, ja, passt. Aber dir fehlt alles, was alt ist. Also diese Vollmundigkeit hat er nicht mehr. Warum? Früher haben die hier zwischen 12 und 18-jährige Whiskys verwendet für die ersten Batches. Heute sind wir, weiß jetzt nicht, also muss ich jetzt vorsichtig sein, aber ich sag mal zwischen 4 und 8 Jahre, die da drin sind. Ja. Also man ist jünger geworden. Warum? Der Not gehorchen, es ist nichts mehr Altes da. Oder das Alte kann ich nicht für viel, viel Geld und viel teurer verkaufen. Ja. Auch der wirtschaftliche Aspekt zählt in vielen Destillen, wo man sagt, du, lass uns den 18-Jährigen lieber als Single Cask abfüllen, kriegen wir einen Haufen Geld, bevor wir den in unseren Batch reinhauen, ja. Also die Batches werden immer jünger. Das schmeckst du auch, wenn du alte und neue Batches vergleichst. Da stimmt's nicht, dass man sagt, der war früher besser, sondern sie waren einfach älter und ausgereifter und heute hast du halt jüngere Whiskys. Man hat's ja auch probiert mit Very Young und Still Young. Ich weiß, die Zeit, wie der erste Artback Very Young und Still Young rauskam, den wollte keiner, weil der sagt, du, ich habe einen 12-Jährigen daheim, das junge Zeug saufe ich nicht, ja. Heute geht man den Weg des Beasties oder weiß der Geier was und schreibt sogar auf die Flasche drauf. 5 Jahre. Ne? Und es geht. Ne? Weil man die Leute langsam darauf vorbereitet und sagt, du, jung muss nicht immer schlecht sein. Das kann richtig gut sein. Ja. Früher hat man gesagt, alt ist immer nur gut. Ich glaube, dass uns das Marketing da schon immer einen Streich spielt mit der ganzen Sache. Und wenn sie was gut anpreisen, will jetzt hier nicht Artbeck wieder, weil ich bei Artbeck bin, wo man jetzt sagt, so, ich habe meinen Whisky länger fermentiert wie früher und das ist toll, dafür kostet er 180 Euro. Ich sehe es anders, ich würde sagen, ihr habt ein Leben lang was Verkehrts gemacht, wenn ihr jetzt bei längerer Fermentation feststellt, das Ding ist viel, viel besser. Dann denkt man, warum habt ihr das nicht schon längst gemacht? Ja? Aber der Kunde sagt, ui, länger fermentiert ist gleich teurer, also bin ich bereit, 180 Euro zu zahlen. Punkt, aus, fertig. Ja? War ja auch wieder mal in 9 Minuten ausverkauft, das Ding. Ja? Aber dann haben sie ein Leben lang was Falsches gemacht, wenn das denn besser wäre. Und ja, wie gesagt, man muss immer sehen, die Destille lebt nicht von der Liebe, sondern vom Umsatz. Ja. Und dann passieren halt solche Sachen oder werden solche Sachen gemacht.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt auch andere Brennereien in Schottland, die standardmäßig schon über 100 Stunden seit jeher fermentieren. Also, ja. Und die machen keinen großen Ruß draus.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das Schöne ist wirklich, dass man jetzt sagt, oh, das ist ja 1000-mal besser, da schmeckt der ja viel besser. Denkt mir, super, wenn ihr nach 100 Jahren das jetzt endlich mal kapiert habt, ist eigentlich peinlich, sage ich mal, für die Welt, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gewusst habt. Und es sei ja aus irgendeinem Fehler passiert. Ich habe die ganze Story gar nicht gelesen. Aber es ist schön, hast du eine schöne Geschichte, kannst du das Doppelte verlangen. Das haut richtig schön hin. Das ist jetzt nicht nur, dass mich jetzt alle Artback-Fans dann wahrscheinlich lynchen werden. Das machen auch andere, ob es jetzt Kellnis, ob's, jeder hat da so seine Story dazu. Man hat früher, wie gesagt, ohne Alter gehabt, dann hat man ja das ganze No-Age-Statement genannt. Die Kunden haben es gefressen. Wir haben unseren Kunden erzählt, bevor ich was Schlechtes Altes habe, kaufe ich lieber was Gutes No-Age-Statement. Ja. Jetzt langsam haben sich die Lager gefüllt und man hat wieder Jahreszahlen. Jetzt fängt man wieder an und sagt, nee, also die Jahreszahl ist ganz wichtig. Und warte mal ab, wenn Warehouses wieder mehr alte Sachen haben, dann heißt es, oh, die alten, die sind viel besser, lange Reifung, das tut dem Whisky gut. Man macht halt das auf Deutsch hat, was man gerade zur Verfügung hat, ja, auf die nächsten 5 Jahre, da arbeitet man hin und dann muss man es halt so machen. Natürlich, also ich war immer ein Freund der Jahreszahlen, dann weiß ich, was es ist. Das ist genauso, wenn ich mir ein Auto kaufe, interessiert mich, wie viel PS dieses Auto hat. Ja. Da kann jeder sagen, ist ja egal, du fährst ja bloß in der Stadt, trotzdem interessiert es mich. Ja. Und beim Whisky war es eigentlich auch immer so, möchte ich eigentlich schon gern wissen, wenn der 12 Jahre im Lager gelegen ist, hat er doch schon paar Kilometer auf dem Buckel, sage ich jetzt einmal, oder 30 Jahre oder 40 Jahre. Ja. Und dann ist mir dieses neue Statement eigentlich ja nicht, zurzeit nicht so wichtig. Jetzt habe ich wieder mehr das andere, ja, das Alter. Ja. Aber wir hatten schon alles.
Ja. Lass uns mal, ja, wir haben jetzt viel, viel kritisiert und viel diskutiert. Lass uns an der Stelle mal positiv aus der Episode rausgehen. Welche 3 Whiskys haben dich in letzter Zeit mal so richtig begeistert? Also quasi so Whiskys, wo du sagst, 3 Whiskys, die aus deiner Sicht wirklich so ein Kauftipp sind.
Oh, das ist wieder schwierig. Ich bin immer so ein Multikulti-Fan. Ich habe immer viel Spaß, wenn eine Destille was Besonderes macht, ja, neue Wege geht, andere Wege geht, Spaß hat an der Arbeit, was ja nicht mehr so oft der Fall ist. Ja. Und es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, was ist mein Lieblingswhisky? Mir macht jetzt Loch Lee zum Beispiel in nächster Zeit wahnsinnig viel Spaß. Warum? Sie haben einen geilen Destillenchef. Ja, es wird toll werden. Wenn Sie diesen Weg gehen, haben wir mit dem Whisky viel Spaß. Jetzt war halt ein 3-jähriger heraus, wo man sagt, naja, ist halt ja ein 3-jähriger Whisky. Ja. Oder McNairn zum Beispiel macht mir viel Spaß. Die 2 Mädels, die wirklich alles richtig machen, aber noch zu leise sind. Die müssen noch etwas mehr auf den Markt kommen. Man hat ja gesehen, die waren dann einmal im Fernsehen und haben vorgestellt, was sie alles tun. Und schlagartig war der Whisky ausverkauft. Ich habe viel Spaß zurzeit mit Philly Bay, weil ich die Leute mag, weil die richtig Spaß haben. Und was mir zurzeit unheimlich gut gefällt, ist dieses vom Feld in die Flasche Konzept. Das finde ich richtig gut. Nachhaltig, bin jetzt kein Eco, kein Bio, gar nichts. Aber dieses Nachhaltige, wo man sagt, so, Kirchhommen, mal, wie sie alle heißen, die also wirklich vom Feld in die Flasche produzieren, finde ich richtig schön und die machen mir Spaß. Und wenn mir dann Whisky schon mal Spaß macht, dann ist es zurzeit auch mein Lieblingswhisky. Das klingt jetzt blöd, ja. Natürlich bin ich 100% Brüchladdich-Fan. Die können machen, was sie wollen. Und wenn sie nächste Woche Apfelsaft produzieren, würde ich den Brüchladdich-Apfelsaft kaufen, weil ich mit der Distille wahnsinnig verbunden bin. Weil ich da mit denen schon immer Spaß hatte und auch in Zukunft hoffe ich wenigstens immer noch Spaß haben werde. Ich bin leider immer der falsche Promoter für Whiskys. Wenn es heißt, was ist denn dein Lieblingswhisky? Dann erzähle ich immer den 1000 Stories über Billy Walker, dass der alte Mann mit dem jungen Team, weil das toll ist und das eine schöne Zukunft ist, oder Philip Bay oder das oder da, weil mir die Geschichte dahinter eigentlich gefällt. Ja. Und das sind dann auch immer so meine Lieblingswhiskys. Das, wie gesagt, Brüchladdich muss ich immer rausnehmen. Brüchladdich ist für mich ein eigenes Teilchen. Ja. Ich habe jetzt sogar ein Brüchladdich-Auto. Ich weiß, ob du es gesehen hast. Ich habe mir mein E-Mobil in Brüchladdich-Taten folieren lassen. Die halten mich alle für bescheuert, aber ich finde es schön, ja, weil ich einfach zu dieser Destille stehe. Ja, und das ist jetzt genau das. Das war jetzt die oberschwammige Aussage und absolut in keine Richtung gehende Aussage. Aber ich liebe dieses, wenn Leute was Neues probieren. Darum werde ich auch bei diesen Fass-Experimenten auf alle Fälle vorne mit dabei sein, weil ich da drauf Spaß habe. Ne? Und wenn dann noch eine schöne Geschichte draus wird, wie bei Negnern zum Beispiel, oder Rasai, auch so eine Sache, sind ja alle schöne Distillen. Thorabek, nächster Zeit, geile Distille vom Optischen her, schöne Konkurrenz zu Talisker, darf ich bestimmt nicht laut sagen, ich sag's trotzdem, es schadet nichts, dass auf Sky mal eine Konkurrenz hinkommt. Ja, ja, das sind meine Lieblingswhiskys.
Das waren einige sehr, sehr spannende, also vor allen Dingen, ja, also einige, da muss ich ehrlich zugeben, habe ich selber davon noch nicht probiert. Also die werde ich mir jetzt auch mal bald zu Gemüte führen, weil jetzt hast du meinen Mund wässrig gemacht.
Es ist so, es sind, wie gesagt, Whiskys, man muss immer sagen, man muss am Teppich bleiben, es sind dreijährige Whiskys. Und ein dreijähriger Whisky kann keinen 30-jährigen Whisky ersetzen, das ist halt mal so. Ja. Aber wenn der Weg gut ist und die Ideen gut sind, freuen wir uns auf eine schöne Zukunft. Ja. Und dann macht es auch Spaß, kann ich mir vorstellen, hoffe ich.
Genau, und ein Dreijähriger gibt dir was, was dir ein 30-Jähriger nicht geben kann. Und das ist einfach so ein Blick in die Entwicklung einer Destillerie. Der 30er ist fertig. Das ist bestimmt in vielen Fällen ein sehr, sehr guter Whisky. Aber er ist halt fertig und gibt dir keinen Blick auf die Entwicklung und auf den Zuwachs des Know-hows der ganzen, der ganzen Belegschaft.
Ja, genau. Und das ist das, darum gefällt es mir und darum bin ich jetzt auch froh, dass wir endlich wieder losgelassen werden, dass ich wieder nach Schottland fliegen darf, ohne hoffentlich große Einschränkungen, dass du wieder siehst, hey, was ist da passiert? Was haben die Distillen gemacht? Wie ging es denen in der Lockdown-Zeit? Sind sie wieder zur Vernunft gekommen? Es sind ja auch viele Distillen dabei, die gewissen Überflug hatten. Ja, ich sage es jetzt einfach mal, auch wenn mir jetzt viele wieder böse sind, Eiler Festival war früher ein tolles, schönes Fest. Da hast du richtig Spaß gehabt. Die letzten Jahre, wo das Fest noch stattgefunden hat, war es ein Volksfest. Das war ein Massendemo, wo jeder gekauft hat wie ein Geisteskranker. Ne? Corona hat uns jetzt hier gezeigt, okay, wenn so ein kleines Viruschen hier rumhüpft, ist sehr schnell vorbei mit solchen Überfliegerveranstaltungen. Und was wir neu haben, und da freue ich mich extrem drauf, es wird ja nicht mehr diese Hamsterkäufe geben auf Eiler. Warum? Wir haben Brexit und jeder nimmt eine Flasche mit, vielleicht schmuggelt er eine zweite, aber keiner nimmt mehr 30 Flaschen im Kofferraum mit. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt, ich hoffe mal, dass Eiler sich normalisiert. Die Hamsterkäufer, die dann hier sich Krüger, eBay, weiß ich jetzt gar nicht mehr, sonstigen Plattformen bedienen, um ihr Zeug hier teuer zu verkaufen, wird es nicht mehr geben. Es hoffe ich einmal, werden wieder die Leute rüberfliegen, die einfach Spaß vor Ort haben und sagen, naja komm, ein Fläschle nehme ich mit. Okay, ich nehme auch eine zweite mit, aber dann sind wir 1,5 Liter, da soll man mal der Zöllner was erzählen, ja. Aber es wird sich da einiges ändern und diese Geschichten, die gefallen mir eigentlich sehr. So muss ich jetzt auch wieder nach Schottland, um zu sehen, wie sind die Leute geworden, was hat sich geändert. Es wird sich im Verhalten einiges ändern. Die Visitor Centers, ja, die werden mehr auf Merchandising gehen als auf Flaschenabfüllungen. Warum darfst du sowieso nichts mehr mitnehmen oder weniger? Es werden auch deutlich weniger Kunden kommen, ganz klar. Es werden weniger Besucher da sein. Mal schauen. Und darum freue ich mich. Jetzt Juni geht es dann wieder los, öfters mal in Schottland rumzuschnüffeln. Ich freue mich darauf.
Lieber Michael, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
Gerne. Jawohl. Wünsche ich dir auch. Dankeschön.